Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von 2&1, dem Eintracht Lamsheim Basketball-Podcast. Ich habe mir für dieses sensible und sehr wichtige Thema jemanden aus der Eintracht-Familie dazugeholt, der sich hierbei sehr gut auskennt. Wir könnten eigentlich auch intensiv über seine Basketballlaufbahn sprechen, die ihn von Bad Dürkheim über Speyer in den erweiterten Kreis der deutschen Juniorennationalmannschaft geführt hat. Im Herrenbereich spielte er mehrere Jahre erfolgreich für den Regionalligisten TV Bad Bergzabern und mit heute 37 Jahren sieht man ihm, wie ich finde, immer noch das Talent und die pure Spielfreude beim Basketballspielen an. Auch als Trainer war er sehr erfolgreich und führte die Maxdorfer Damen von der Bezirksliga bis in die Oberliga. Er wird euch gemeinsam mit mir durch diese Folge begleiten und neben eigenen Erfahrungen auch über seine Arbeit in der Schule berichten. Viele von euch kennen ihn von seinem Instagram-Lehrer-Account Walla Beste Lehrer, bei dem er tolle Texte verfasst und damit vielen Menschen aus der Seele spricht. Ich kenne ihn seit meinem 12. Lebensjahr als Mitspieler und guten Freund. Hallo Haluk, schön, dass du heute dabei bist, aber stell dich ruhig auch nochmal kurz selbst vor.
Jo Andi, vielen Dank für die nette und ausführliche Vorstellung meiner Person gerade. Ich versuche trotzdem noch mal ein paar Dinge zu ergänzen bzw. einzuordnen, da du das meiste und wichtigste eigentlich schon über mich erwähnt hast. Ich bin mittlerweile in meinem 7. Jahr als Lehrer tätig und unterrichte an einer berufsbildenden Schule die Fächer Deutsch, Sozialkunde und Ethik. Vor meinem Referendariat und meinem Studium habe ich noch eine Ausbildung zum Informatikkaufmann erfolgreich abgeschlossen und habe mein Abitur erst über den zweiten Bildungsweg erreicht. Und an meiner jetzigen Schule habe ich auch einige Funktionen inne. Also ich bin Klassenlehrer unseres Berufsvorbereitungsjahres und auch Vertrauenslehrer und Mediator. Ich bin im Krisenteam und im Social Media Team tätig und habe auch die Fachkonferenzleitungen in Ethik und Sozialkunde und bin auch Berater für die Schulprojekte Schule ohne Rassismus und Grenzenlos, um nur jetzt ein paar Funktionen zu nennen. Und bin auch mit der Hälfte meines Deputats an dem Berufsschulen Gymnasium eingesetzt. Basketball spiele ich tatsächlich schon seit meinem 11. Lebensjahr und ich versuche die Leidenschaft und die Liebe, wie du es erwähnt hast, zum Spiel, die ich von meinen Idolen Michael Jordan und Kobe Bryant bekommen habe, weiter an die jüngere und nächste Generation weiterzugeben. Und das immer auch innerhalb des Klassenzimmers sowie auch in der Sporthalle. Ja, und ich denke, das sollte mal zu meiner Person ausreichen und freue mich auf unseren Podcast.
Neben unserem intensiven Gespräch, Haluk, was wir gleich führen, wird es zusätzlich noch ein Kurzinterview mit Daniel George geben, einem Journalisten des MDR. Hinzu kommt noch ein Meinungsbild von Jeremy Ingram, das ist der amerikanische Point Guard der SG Mannheim. Und meine Schwägerin Vanessa war auch so lieb, kurz ein Wort zur Thematik zu sagen. Und damit sage ich viel Spaß bei Folge 10. Haluk, erzähl doch bitte mal den Zuhörern, warum das Thema dieser Folge so wichtig ist für Lehrer, Trainer und auch für Sportler allgemein.
Wir sind ja beide Lehrer und Trainer und unsere leidenschaftliche Haupttätigkeit in beiden Berufen liegt ja darin, Kinder und Jugendliche auf ihrem persönlichen Weg und in ihrem Reifeprozess hinzubegleiten. Insbesondere deswegen, weil wir ja in Schulen und Vereinen mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die eine Migrationsgeschichte mit sich bringen, die eventuell Rassismus oder andere Diskriminierungsformen erlebt haben und wo es wichtig ist, sensibel zu agieren und aufmerksam zu sein und für diese Kinder und Jugendliche Ansprechperson und ja auch eine Art Vorbild zu sein.
Beim Thema Rassismus im Sport denken ja viele Menschen häufig erstmal ausschließlich an direkte Beleidigungen von Sportlern oder auch Beleidigungen, die von den Zuschauern ausgehen. Aber Rassismus ist ja im alltäglichen Leben auch noch viel, viel mehr als eine direkte Anfeindung. Es gibt versteckten Rassismus, der sich im Hintergrund verbirgt. Und da wollen wir heute vor allem drauf eingehen, auf die verschiedenen Formen von Rassismus, die dann im Alltag, aber auch im Sport sich zeigen können. Und ich würde ganz gerne anfangen mit dem Alltagsrassismus. Was versteht man da allgemein drunter?
Ich versuche jetzt keine Definition von Alltagsrassismus zu geben. Ich versuche das an mehreren Beispielen zu erläutern. Ich denke, das wäre generell sinnvoller, weil Definitionen kann man nachlesen. Wenn du die Frage stellst, woher kommst du? Und du sagst, ich komme aus der Pfalz. Und dann du mir aber antwortest, nee, woher kommst du wirklich? Und du sagst, willst du jetzt meine Adresse wissen oder was willst du jetzt genau? Ja, woher kommst du wirklich? Ja, ich komme aus Dergen oder was weiß ich woher, ja? Nee, ich meine, woher kommst du wirklich? Und du dir dann denkst, okay, ich weiß, wo die Frage hinausläuft, Aber dann frag mich doch direkt, woher liegen deine Wurzeln oder wo kommen deine Eltern her? Und dieses Nicht-Zuschreiben einer deutschen Identität, also sprich, du kannst nicht deutsch sein, weil du nicht aussiehst wie ein Deutscher, du hast keine weiße Hautfarbe, du hast keinen deutschen Namen, sorgt dafür, dass du Leute automatisch ausgrenzt. Oder ein weiteres Beispiel. Wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, du sprichst aber gut Deutsch für einen Türken. Warum soll ich das nicht tun können? Weil ich bin doch hier geboren, genauso wie du. Vielleicht bin ich sogar älter als du und spreche besser Deutsch. Vielleicht habe ich sogar einen besseren pfälzischen Akzent oder Dialekt als du. Also vielleicht kann ich das einfach. Oder wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, aber du bist gut integriert für einen Türken, du bist nicht so wie die anderen. Ja, warum bin ich gut integriert? Ich bin doch auch hier geboren. Bin zur Schule gegangen, habe eine Ausbildung gemacht, habe studiert. Warum bin ich dann besser integriert? Also das ist Alltagsrassismus und das ist vielen Leuten nicht bekannt oder bewusst, dass sie mit solchen Aussagen Leute richtig hart treffen. Sie meinen es oft nicht böse, aber leider ist das der Fall. Und das führt dazu, dass du Leute diskriminierst und sagst, du bist eigentlich nicht Teil unserer Gesellschaft und dafür sorgst, dass die Leute ausgegrenzt werden. Also dieses Zuschreiben und Nicht-Zuschreiben von Kategorien und von Merkmalen führt dazu, dass du Leute automatisch in Schubladen steckst, die letzten Endes rassistisch sind. Und das ist Alltagsrassismus.
Was war denn für dich die schlimmste Situation, in der du mit Alltagsrassismus in Kontakt gekommen bist?
Also das Schlimmste, was ich erlebt habe, sind so zwei, drei Schlüsselmomente, die mich seit meiner Grundschulzeit bis hin zu meinem zweiten Staatsexamen geprägt und begleitet haben. In der Grundschule, weiß ich noch genau, erhielt ich von meiner Grundschullehrerin keine Realschulempfehlung, sondern eine Empfehlung für die Förderschule, was ich nicht verstand. Wenn ich zurückblicke, weiß ich, dass sie damals alle Kinder mit einer Migrationsgeschichte in die Hauptschule weitergeleitet hat. Nur mich nicht. Ich glaube, dass sie mich nicht leiden konnte. Ich weiß es nicht, was es war. Ich war eigentlich kein schlimmer Junge oder kein schlechter Schüler. Meine Noten waren gut. Sie hätten bestimmt noch besser sein können. Aber auf jeden Fall ist in mir eine Welt zusammengebrochen. Ja. Ich bin heulend nach Hause gerannt, was ich überhaupt nicht verstand, da einige meiner deutschen Freunde schlechtere Noten hatten als ich, aber eine Empfehlung für das Gymnasium erhielten. Also wie kann das sein? Ich habe nach Erklärungen gesucht, aber keine logischen erhalten und dann kam es zu einem Gespräch mit meinen Eltern, der Klassenlehrerin und auch dem Grundschuldirektor. Ich ging zwar dann auf die Realschule, aber der Grundschuldirektor meinte anschließend noch zu mir, hallo, nicht jeder kann eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium absolvieren. Einige müssen auch den Müll wegbringen und dafür bist du bestimmt. Hey, du kannst dir nicht vorstellen, wie mich das fertig gemacht hat, ja. Ich habe zwar beides erreicht, aber diese Worte hallen immer noch in meinen Ohren. Auf der Realschule waren wir dann von etwa 1500 SchülerInnen ungefähr 10 mit einem türkischen Migrationshintergrund. Der Alltag dort war nicht immer einfach für mich. Wir hatten Lehrkräfte, die uns ständig im Unterricht anschrien, die uns aufs Übelste beleidigten oder vor der ganzen Klasse bloßstellten. In Klasse 9 und 10 wurde ich dann von einigen Lehrkräften nur noch als Tamagotchi genannt, da ihnen angeblich Jumotaji oder Jumotachi zu schwer erschien. Auch das waren Zeiten, wo ich eigentlich teilweise ungern zurückblicke, ja. Nach meinem zweiten Staatsexamen habe ich mein schlimmstes Erlebnis gehabt. Ich habe endlich das harte Referendariat hinter mir gebracht, habe schlimmste Hürden überwinden müssen, doppelt so viel Leistung bringen, um überhaupt anerkannt werden zu können. Und dann kommst du auf eine neue Schule, bist stolz darauf, endlich Lehrer zu sein und deinen Traumberuf nachgehen zu können. Und dann hörst du einfach nur von einigen Lehrkräften, wie sie über dich reden. Dürfen Türken jetzt auch Lehrer sein? Vielleicht ist ja sein Examen ja getürkt. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie mich das fertig gemacht hat, aber so richtig, ja. Das hat mir in diesem Moment alles genommen. Jegliche Hoffnung, jede Freude, einfach der Glaube an sich. Diese Mikroaggressionen machen was mit einem. Sie lassen dich zwar stärker werden, wenn du es überwunden hast, aber dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein leiden drunter. Diese Rassismen sorgen dafür, dass du dich nicht als Teil einer Gesellschaft siehst und man dich eigentlich auch nicht wirklich dabei haben möchte. Es zerstört dich. Und ich habe lange gebraucht, um wieder voll da zu sein und mich von all den Rassismen wieder erholen zu können. Ich glaube, was viele Leute nicht wissen, ist, dass Rassismus nicht nur der rechten Ecke oder der rechten Szene zuzuordnen ist, sondern schon salonfähig und in der Mitte der Gesellschaft und im System angelangt ist. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die vielen Lehrkräften und Trainern in ihrem Weltbild und auch in ihrem Bewusstsein noch fehlt. Weißt du, Andi, diese Rassismen und Diskriminierung, die BIPOCs oder BIPOC tagtäglich erleben müssen, sorgen dafür, dass man sich in seiner Haut nicht mehr wirklich wohlfühlt. Also POC-Kinder und Jugendliche werden aufgrund ihrer Herkunft, ihres Namens oder ihrer Hautfarbe aus sämtlichen, was toll ist und was Spaß machen soll, ausgegrenzt, diskriminiert und benachteiligt. Und ich denke, Rassismus zerstört nicht nur Leben, sondern es sorgt auch dafür, dass die Freiheit zur individuellen Entfaltung gehemmt wird. Und das in allen Bereichen, also nicht nur in der Schule, sondern auch im sportlichen Bereich.
Hallo, die privaten Erfahrungen, die du gerade geschildert hast, das ist wirklich schockierend. Und ich glaube, da geht es den Zuhörerinnen und Zuhörern auch nicht anders, dass man da erstmal ganz tief durchatmen muss. Du hast von POC gesprochen. Bitte erklär doch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was man damit genau meint.
BIPOC oder Black Indigenous People of Color oder People of Color ist eine Selbstzuschreibung von schwarzen indigenen Menschen und Menschen mit Color oder Farbe, die Alltags- und strukturellen Rassismus erlebt und erfahren haben. Besonders schwarze und indigene Menschen, die halt aufgrund auch der Kolonialzeit und auch der Zeit davor und danach es sehr schlimm hatten. Durch die Versklavung, durch die Ermordung, durch die Vertreibung, Ausbeutung ist es hier wichtig, die nochmal explizit zu benennen. Das ist eine Selbstzuschreibung für Menschen, die Rassismus erleben.
Leider gibt es Alltagsrassismus auch im Sport. Hierbei bin ich auf eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2021 gestoßen. Die nennt sich, ich lese nicht den englischen Namen vor, sondern ich lese die deutsche Übersetzung vor, nicht das Recht der Zugehörigkeit zu erlangen im deutschen Amateurfußball. Diese Studie wurde erstellt von der Rassismusforscherin Dr. Tina Nobis von der Humboldt-Universität in Berlin. Hierbei wurde folgendermaßen vorgegangen. Man hat sich überlegt, wie nimmt man allgemein Kontakt auf mit Amateurfußballvereinen, wenn man zum Beispiel in die Gegend gezogen ist oder nach einem neuen Verein sucht. Meistens ist es so, ich denke, es ist bei uns bei der Eintracht ähnlich. Man geht auf die Homepage des Vereins, guckt sich die Mailadresse an und schreibt erstmal eine E-Mail. Der Versuchsaufbau der Studie war hierbei so, dass man eine große Menge an Mailadressen erstellt hat, die alle mit einem Namen verbunden waren. Da hat man unterschieden zwischen deutsch klingendem Namen und ausländisch klingendem Namen. Und über diese Mailadressen wurden dann an über 1600 Amateurvereine in Deutschland E-Mails verschickt mit der Anfrage, ob man mal zu einem Probetraining vorbeikommen darf. Die Mails wurden hierbei so über Deutschland verteilt, dass jede Gruppe und jeder Name gleich oft verwendet wurde. Also 800 Mails wurden mit deutschem Namen verschickt, 800 Mails wurden mit einem ausländisch klingenden Namen verschickt. Dabei wurde Folgendes angenommen für die Auswertung. Als positiv wurde eine interessierte Rückfrage oder auch eine Antwort definiert und als negativ wurde keine Antwort oder auch eine Ablehnung definiert. Ergebnis der Studie, Haluk, ist Folgendes. Bei deutsch klingendem Namen gab es 12% mehr positive Rückmeldungen als bei ausländisch klingendem Namen. Das ist eine sehr, sehr deutliche statistische Ungleichverteilung. Und einige, die jetzt denken, naja, vielleicht wurde die E-Mail einfach nicht gelesen, der Fehler kann ausgeschlossen werden, weil wenn die E-Mail nicht gelesen wird, ist es egal, welcher Name, also ob das ein deutscher Name ist, der die verschickt hat oder ein ausländisch klingender Name. Haluk, wie kennst du das von den Vereinen, in denen du gespielt hast? War das da auch so, wie das hier in dieser Studie beschrieben wird?
Im Basketball ist es ja so, wenn du Spielerinnen und Spieler hast, die Spaß an dem Sport haben und sich für den Sport begeistern, dann ist es egal, was für einen Namen, was für eine Herkunft oder welche Religion diese Spielerin oder dieser Spieler hat. Du bist über jeden Zuwachs happy. Ja, du willst die Leute dabei haben, du willst was aufbauen. Vor allem im Damenbereich war das immer so gewesen, du hast um Spielerinnen gekämpft, dass du vielleicht noch ein, zwei bekommst, vor allem wenn du höher gespielt hast, hast du natürlich qualitativ stärkere Spielerinnen auch gebraucht, die mehr Qualität haben oder auch halt auch in diesen höheren Ligen spielen können. Da lehnst du niemanden ab. Ich kenne das nicht und du glaubst wahrscheinlich auch nicht, oder?
Wenn ich Trainer war bei Teams oder auch Anfragen bekommen habe, hat man Spieler immer eingeladen zu einem Probetraining, hat sich's angeschaut, hat miteinander gesprochen. Und bei der Eintracht erfahre ich das genauso gerade. Wenn Christian eine Anfrage bekommt von Spielern, die gerne sich's mal anschauen würden, dann werden die immer zu einem Training eingeladen und dann wird es möglich gemacht.
Ja,
Deswegen ist das erschreckend, dieses Ergebnis, aber wir wollen es jetzt mal nicht weiter werden und sagen einfach, bei uns läuft das definitiv anders. Du hast eben schon strukturellen Rassismus angesprochen. Es ist ja auch eine Form, die es im Sport gibt. Was ist denn ganz allgemein nochmal kurz zusammengefasst struktureller Rassismus?
Rassismus im Allgemeinen ist eine Herrschaftsideologie. Ja? Man hat sich jahrhundertelang in dem System von Rassenlehre überlegt und hat dann gemerkt, okay, wir brauchen eine Konstruktion von Menschenrassen. Wir bauen eine Hierarchie auf, ganz oben sind die Weißen und dann geht es strukturell nach unten weiter. Und unten waren dann so die indigenen Völker und die Schwarzen, die als Sklaven behandelt worden sind. Und das Interessante ist, dass diese Idee, diese Herrschaftsideologie wissenschaftlich, also natur- und geisteswissenschaftlich durch unsere Aufklärer, durch die europäischen Aufklärer legitimiert und gesichert worden ist, über Jahrhunderte hinweg. Und das ist sozusagen letzten Endes, was zu strukturellem Rassismus geführt hat. Ja, also diese White Supremacy, diese weiße Vorherrschaft, dieses weiße Privileg zu sagen, wir sind on the top und drunter kommt alles andere und wir bestimmen das. Und struktureller Rassismus meint in dem Sinn, dass Rassismus kulturell verankert ist. Und das unter anderem in unseren Institutionen, in unserem Wissen, was wir lernen, auch durch die enorm verbreiteten Vorurteile. Und innerhalb diesen strukturellen Rahmenbedingungen finden wir dann rassistische Diskriminierungsprozesse, die immer wieder stattfinden. Im schulischen Bereich wäre zum Beispiel die Max- und Moras-Studie von der Universität Mannheim. Die wurde im Jahr 2018 gemacht. Eine Diktatstudie mit Studierenden. Auf der einen Seite steht das Diktat von Max und auf der anderen von Murat. Beide Diktate haben dieselben Fehler, identisch. Ausnahmslos wurden die Diktate von Murat immer schlechter bewertet, trotz gleicher Fehleranzahl. Das kann nicht sein. Genauso wurde dann eine weitere Studie durchgeführt mit ausgebildeten Lehrkräften im Fach Mathematik. Hier hat man dieselben Klassenarbeiten genommen und auch hier stand dann Max und Murat und Hanna und Hatice. Auch hier wurden die Klassenarbeiten von Hanna und von Max jedes Mal besser bewertet, trotz denselben Fehlern. Und das ist struktureller Rassismus. Wenn du aufgrund deines Namens schlechter bewertet wirst. Hinzu kommt bei Hatice, dass sie auch noch intersektional bewertet worden ist. Also sprich, wenn du nicht nur aufgrund deines Geschlechts oder deiner Herkunft, sondern wenn mehrere Diskriminierungsformen miteinander verbunden sind oder verknüpft sind und hier du mehr aufgrund von mehreren Diskriminierungsformen Rassismus erlebst oder eine Benachteiligung. Weil Hatice kann ja, weil sie eine Muslima ist, nicht gut in Mathe sein. Und das wäre so ein typisches Alltagsbeispiel.
Strukturellen Rassismus gibt es natürlich auch im Sport. Wenn man das auf die Geschichte bezieht, dann gibt es hier das Stereotyp des überlegenen schwarzen Athleten. Ich bin auf der Suche nach einer Erklärung auf einen Artikel in der Zeit aufmerksam geworden von Philipp Avonu, der lautet Jack Johnson, der Boxer, der das weiße Amerika schockte. Dabei geht es um den ersten schwarzen Boxweltmeister Jack Johnson, der 1878 als Sohn ehemaliger Sklaven geboren wurde. Er wächst in einem Amerika auf, in dem schwarze und weiße Menschen nicht die gleichen Rechte haben. Sie besuchen zum Beispiel unterschiedliche Schulen oder müssen in Bussen und Bahnen in getrennten Abteilen sitzen. Rassismus ist an der Tagesordnung und natürlich gibt es auch im Sport eine klare Trennung nach Hautfarbe. Jack Johnson beginnt im Alter von 13 Jahren mit dem Boxsport und ist hierbei sehr erfolgreich. Er wird zum schwarzen Schwergewichtsweltmeister und fordert ständig die weißen Champions zu einem Kampf heraus. Die wollen allerdings nicht gegen ihn antreten. Dann kommt es allerdings doch zu einem Kampf zwischen Johnson und dem damaligen weißen Champion Jim Jeffries, dessen Spitzname lautete The Great White Hope. Und dieser lässt auch vor dem Kampf folgendes Zitat verlauten: Ich werde der Welt zeigen, dass ein weißer Mann der König von allen ist. Schon an diesen Aussagen merkt man, wie stark sich Rassismus auch im Sport widergespiegelt hat. Der Kampf zwischen Johnson und Jeffries wird vor 20.000 weißen Zuschauern durchgeführt und ist eine damalige globale Sensation, allerdings mit schweren Folgen. Denn Johnson gewinnt diesen Kampf sehr deutlich, denn er ist ein technisch sehr versierter Boxer, auch sehr defensiv stark, kaum zu treffen, so wird er beschrieben, und er schlägt Jeffries deutlich. Daraufhin werden in den USA feiernde schwarze Menschen von Weißen attackiert. Es kommt zu 19 Toten und dann wurde das zentrale rassistische Weltbild der damaligen Zeit, die naturgemäße Überlegenheit des weißen Mannes in allem, erschüttert. Es gab dann ein Update. Fortan sollten Weiße nur noch aufgrund ihres vermeintlich überlegenen Intellekts ganz oben stehen in der Hierarchie. Und schwarzen Menschen wurde daraufhin eine körperliche Überlegenheit zugeschrieben, allerdings auf abwertende Art. Es entstand das Narrativ, dass schwarze Menschen durch ihre primitive, wilde und tierähnliche Natur quasi auch einen unfairen Vorteil im Sport hätten. Wenn man das jetzt hört, mag man denken, sowas gibt es doch heute eigentlich überhaupt nicht mehr. Wenn man allerdings den Sportjournalismus betrachtet, und da bin ich auf eine Studie des amerikanischen Unternehmens Run Repeat aufmerksam geworden. Die haben in Zusammenarbeit mit der englischen Fußballergewerkschaft die Fernsehkommentare von 80 Spielen der Fußballsaison 2019-2020 ausgewertet, von der englischen, französischen, italienischen und spanischen ersten Liga. Und die Ergebnisse dieser Studie waren beängstigend. Weiße Spieler wurden überdurchschnittlich oft mit kognitiven Tugenden in Verbindung gebracht, wurden als spielintelligent, teamorientiert, hart arbeitend oder diszipliniert gelobt. Bei schwarzen Spielern wurden hingegen überdurchschnittlich häufig körperliche Tugenden in den Fokus gerückt. Sie wurden viel häufiger als athletisch, physisch stark und schnell beschrieben. Die Kommentatoren gehen also viel weniger auf Taktik oder auch Spielintelligenz ein. Zuschauer und Zuhörer der Übertragung wurde also ein Eindruck vermittelt, weiße Spieler seien eher vernünftig und kontrolliert in ihrer Spielweise, wohingegen schwarze Spieler als eher unkontrolliert, weniger spielintelligent oder sogar taktisch naiv dargestellt wurden. Die Studie hat übrigens beim Fernsehsender Sky Sports dazu geführt, dass man alle Kommentatoren in eine Schulung geschickt hat, weil denen war das so überhaupt nicht bewusst.
Wenn ich noch kurz dazu einhaken kann, den Bogen jetzt hier zur Schule schlagen kann. Ich habe mal eine Umfrage gestartet, genau zu dieser Thematik, und habe dann auch erschreckende Erfahrungsberichte zugeschickt bekommen. Ein Referendar, der bei einem Sportlehrer hospitiert hat, hat gesagt bekommen, dass schwarze Schüler generell härter bewertet werden müssen, weil die athletischer sind und weil sie kräftiger sind und dadurch einen Vorteil gegenüber weißen Schülern hätten. Müssen deswegen härter und strenger bewertet werden.
Das heißt, er hat im Endeffekt genau dieses Vorurteil
Bestätigt und angewendet, und das ist hier eine Form von strukturellem Rassismus.
Auf dem Spielfeld zeigt sich struktureller Rassismus in Form von Racial Stacking. Das ist ein Phänomen, was in Mannschaftssportarten auftritt und bedeutet, dass schwarze Sportler und Sportlerinnen auf den zentralen taktischen und damit spielführenden Positionen deutlich weniger eingesetzt werden. Dafür allerdings auf dezentralen, körper- und athletikbetonten Positionen überproportional häufig zum Einsatz kommen. Für den US-Sport wurde das sehr eingiebig im Bereich Football untersucht. Racial Stacking wird dabei vor allem auf der Quarterback-Position deutlich. Diese wird als die intellektuell anspruchsvollste Position im Football betrachtet, und historisch gesehen gab es da fast ein Jahrhundert lang keinen schwarzen Quarterback. Schwarze Spieler sollten demnach nicht denken und wurden auf Positionen eingesetzt, bei denen athletische Merkmale wie Kraft und Schnelligkeit eher eine Rolle spielten, wie zum Beispiel die Position des Running Backs. In der Netflix-Doku Colin Black and White, die über das Leben von Colin Kaepernick berichtet, kann man dieses Phänomen ebenfalls nochmal beobachten. Er ist ein hochtalentierter Quarterback an seiner Highschool, wird aber nicht richtig gefördert und nur ins zweite Team beordert, da der Headcoach einen weißen Quarterback bevorzugt, der zwar offensichtlich schlechter ist als Kaepernick, aber eben weiß und für den Coach daher ein perfekter Anführer. Diese Beispiele zeigen, dass wohl sehr häufig bereits in der Nachwuchsförderung Spieler nach Hautfarben gewissen Positionen zugewiesen werden und nicht nach entsprechenden Talenten und Fähigkeiten gefördert werden. Auch im Scouting-Bereich wurde struktureller Rassismus im American Football nachgewiesen. Da hat die Pennsylvania State University 2017 die Spielerprofile aller Quarterbacks, die zwischen 2008 und 2016 an der Draft Combine teilgenommen haben, untersucht. Die Scouting-Berichte zeigten dabei Folgendes: Schwarze Quarterbacks wurden häufig als zögerliche oder unreife Spielmacher mit Neigung zu riskanten Pässen beschrieben. Gelobt wurden sie dabei vor allem für physische Merkmale wie Gewicht, Kraft oder Schnelligkeit. Bei weißen Quarterbacks wurden hingegen die Intelligenz, Smartheit und Leadership-Qualitäten in den Vordergrund gestellt.
Das ist im Basketball aber auch nicht anders gewesen. Die Playmaker-Position haben hauptsächlich weiße Spieler Jahre, wirklich jahrzehntelang inne gehabt, vor allem in der NBA. Bis da schwarze Playmaker kamen, also schwarze Aufbauspieler, hat es wirklich gedauert. Die schwarzen Spieler waren hauptsächlich auf den Flügel oder auf den Center-Positionen zu sehen. Das ist nicht anders.
Da ist es schön, aber dass wir, wenn wir heute schauen, definitiv das nicht mehr so erkennen
Ja,
können.
auf jeden
Ja,
Fall.
also du hast recht, in der Geschichte auf jeden Fall. Aktuell zum Glück nicht mehr. Ja, es hat sich auch im Football zum Glück verändert. Ja, da gibt es mittlerweile schwarze Quarterbacks, die vor allem auch durch gutes Passspiel und taktisches Verständnis auffallen, die genau das widerlegen, was immer behauptet wurde, was auch einfach nur ein rassistisches Vorurteil ist. Da würde ich noch gerne Folgendes anschließen. Die vorhin genannte Dr. Tina Nobis hat auch versucht, Racial Stacking in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga in Deutschland nachzuweisen und hat quasi sich auch die Positionen angeschaut. Da wurde festgestellt, dass gerade auf den Außenbahnen und im Sturm eher People of Color und schwarze Menschen zum Einsatz kommen. Aber was viel, viel beängstigender war, was sie in ihrer Studie nachgewiesen hat, wenn man sich die Gesamtverteilung anschaut, dann sind 30% der Spieler nicht weiß. Aber wenn man sich die Führungsetagen anschaut, also das heißt Trainerstab, Scouting-Abteilung, Manager, Vorstände, 97% davon sind weiß. So eine krasse Ungleichverteilung, dass hier auf jeden Fall Racial Stacking deutlich wird. Ich glaube, da kann man auch wieder den Bogen zum Lehrerberuf schlagen. Hallo, wie sieht denn das in deinem Lehrerzimmer aus?
Ich bin der einzige POC von knapp 100 Lehrkräften. Und diese Pluralität, die wir in unseren Klassenzimmern haben und auch in der Gesellschaft haben, die ist leider noch nicht verteilt. Also Diversität und Vielfalt fehlt auf jeden Fall in unserem LehrerInnenberuf noch vollkommen. Um diese Vielfalt abdecken zu können, brauchen wir, glaube ich, noch eine Weile.
Das Schöne ist übrigens wieder, um den Basketballsport hier wieder positiv zu erwähnen, wenn man sich da die Trainerteams anschaut, mittlerweile sind dort teilweise als Cheftrainer, als Assistenztrainer, auch in der Scouting-Abteilung, sind dort viele People of Color zu finden.
Ja, auch in den Vorständen.
Das ist, denke ich, dann auch ein klarer Vorteil zum Fußball auf jeden Fall.
Ja.
Hallo, es gibt noch eine weitere Form von Rassismus, die wir im Sport finden. Das ist der positive Rassismus. Was ist denn damit konkret gemeint?
Also positiven Rassismus an sich so gibt es nicht. Rassismus ist Rassismus. Es gibt positive Vorurteile, es gibt negative Vorurteile wie positive Vorurteile. Das ist erstmal so nichts Schlimmes. Vorurteile sind einfach vereinfachte Menschen und Weltbilder, die wir haben, ja, also die sind unreflektiert, die sind meist einfach übernommen und erlauben uns in Kategorien zu denken. Das ist erstmal vollkommen in Ordnung. Die hat jeder und die brauchen wir auch als Menschen, um selbst dann später uns ein eigenes Urteil über Dinge machen zu können. Weil Vorurteile sind unreflektiert und auch meist ohne Erfahrung übernommen. Deswegen nennt man sie auch Vorurteil. Ein positives Vorurteil könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, ich habe hier einen schwarzen Schüler, der ist automatisch gut in Sport. Es gibt auch noch andere Beispiele. Ah, wir haben hier Deutschasiaten in der Schule, in der Klasse, die sind gut in Mathe. Das sind positive Vorurteile, die natürlich diese Kinder in ihrer Persönlichkeit einschränken. Und das ist problematisch.
Um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich meine Schwägerin Vanessa gebeten, mir dazu mal ihre Sichtweise zu schildern. Sie ist nämlich halb Brasilianerin und wird auch immer von positiven Vorurteilen umgeben. Und wie sie das wahrnimmt und was das für sie bedeutet, hat sie mir kurz in der Sprachnachricht gesprochen.
Wenn mich jemand fragt und ich dann erzähle, dass ich halb Brasilianerin bin, dann ist das Erste, woran die Leute meistens denken, Samba, Rhythmus und Blut, Fußball. Gerade so Wörter wie exotisch oder rassig oder so, sowas höre ich auch ganz oft. Es tut nicht so direkt und nicht so schlimm weh, wie jetzt eine direkte rassistische Beleidigung, aber hinterlässt immer so ein mulmiges Gefühl auf jeden Fall und man weiß auch nie, wie man reagieren soll, weil man weiß, dass der Gegenüber das meistens nicht böse meint und dass es eigentlich auch nicht rassistisch gemeint ist von demjenigen, sondern eigentlich eher aus so einem Interesse rauskommt, zeigt mir dann aber auch immer, dass ich für manche Personen einfach auch nie mehr sein werde. Also es schränkt mich oder es beschränkt mich immer schon so im Voraus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt akademische Leistungen erbringe oder sowas, werde ich nicht unbedingt dafür ernst genommen oder ja anerkannt, als dass ich eher halt immer die Brasilianerin, exotisch, die Rassige bleib und das dann halt für die Leute das einzige Interessante und Wichtige ist. Deswegen finde ich positiven Rassismus und diese Beschränkung, die damit einhergeht, auch sehr, sehr gefährlich.
Die positiven Vorurteile gibt es natürlich auch im Sport. Beim Basketball zum Beispiel gibt es immer wieder die Aussage, Schwarze sind schneller, können höher springen oder sind von Natur aus gute Basketballer. Ich habe Jeremy Ingram, den amerikanischen Point Guard der SG Mannheim, gebeten, zu diesen Vorteilen Stellung zu nehmen. Er ist aktuell Topscorer und einer der besten Spieler der ersten Regionalliga Südwest. Und ich wollte wissen, was er Menschen antworten würde, die genau diese Vorurteile behaupten und sein Basketballtalent oder seine Skills einfach nur auf die Hautfarbe beziehen.
I say it don't matter what color you are, what your skin color is, how tall you are, what race, nationality, religion. It doesn't matter. None of that matters when it comes to basketball. It's all about who trains the hardest. You can train your body to do anything you want. And the reason someone may be better than you, faster than you, jump higher than you, or maybe better than you at basketball is simply because they probably trained harder to do that. Just because I'm African American or black doesn't mean I jump higher or I'm quicker than the next person, because you can go out, do exercises to train yourself to be just as quick as me. So stereotypes are excuses.
Wer JJ kennt und ihm bei den sozialen Medien folgt, weiß, dass er unglaublich hart an seinen Skills und seinem Spiel arbeitet und auch immer besser werden möchte. Ihn aufgrund seiner Hautfarbe ein natürliches Talent zuzuschreiben, würde bedeuten, dass er überhaupt nicht hart arbeiten muss, um erfolgreich zu sein. Seine ganzen Trainingsstunden und der Fleiß würden dadurch einfach ignoriert werden. Und auch hier wollte ich nochmal genauer wissen, wie das eigentlich ist. Es gibt dieses Vorteil, Haluk, wir haben das im Basketball, denke ich, auch häufiger erlebt, dass es immer gesagt wurde, schwarze Spieler sind automatisch athletisch oder sind athletischer, schneller, können höher springen.
Das Interessante bei Vorurteilen ist, dass wenn du ein Beispiel hast, ein konkretes Beispiel auf einmal und sagst, der kann gar nicht so schnell rennen und so hoch springen, dann ist es oft so, dass man dann davon ausgeht, okay, diese Person ist die Ausnahme und passt jetzt nicht zu dem Vorurteil. Aber dennoch bleibe ich bei dem Vorurteil. Und das ist das Problematische auch in Vorurteilen, wenn man die nicht reflektiert und auch nicht überdenkt.
Beim Westdeutschen Rundfunk und auf der ARD Mediathek, da gibt es das investigative Format, das heißt Sport Insight. Und dort werden eben immer bestimmte Themen kritisch hinterfragt und auch entsprechend investigativ aufgearbeitet. Und da hat man sich genau mit diesem Thema befasst, dieses Vorurteil, schwarze Menschen sind schneller zum Beispiel oder können höher springen. Und da ist halt auch Folgendes aufgefallen. Immer dann, wenn Minderheiten in der Sportart erfolgreich sind, macht man sich auf die Suche nach genetischen Vorteilen. Wenn weiße Sportler erfolgreich sind, dann wird es meistens dem Talent oder der harten Arbeit, die dahinter steckt, oder dem Trainingsfleiß gutgeschrieben. Da werden einige Erklärungen genannt, die einfach auch sehr plausibel klingen. Und zwar wird da ganz häufig die Infrastruktur genannt. Wenn du in deiner Gegend keinen Tennisplatz hast, wirst du sehr wahrscheinlich kein Tennis spielen und hast auch keine Chance, Tennisprofi zu werden. Auch wenn du vielleicht das Talent dazu hättest. Oder wenn eine Sportart in deinem Land die Nummer 1 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du diese Sportart als Junge oder Mädchen auch ausüben wirst. Beispiel Deutschland. Sportart Nummer 1 ist Fußball. So, ein Mädchen oder ein Junge, egal ob schwarz oder weiß, die schnell rennen können, die werden sehr wahrscheinlich kein 100-Meter-Sprinter werden oder zur Leichtathletik wechseln, sondern die werden es wahrscheinlich erstmal im Fußball probieren. Das heißt, im Leichtathletik-Sport gehen wieder Talente verloren in dem Fall. Also das heißt, da ist die Sportart Nummer 1 das Kriterium, was entscheidet, warum jemand eine Sportart ausübt oder sie trainiert. Und was auch noch ganz entscheidend ist, in bestimmten Ländern gibt es eben auch spezielle Anreize für bestimmte Sportarten in Form von Stipendien oder auch Anerkennung, die man erhält. In den USA zum Beispiel habe ich die Chance, wenn ich ein guter Basketballer bin, ein Stipendium an meiner Universität zu bekommen. Und das teure Studium wird quasi für mich übernommen. Und das ist ein ganz klarer Anreiz, wirklich hart für Basketball zu arbeiten. Und das zeigt dann auch, warum ich entsprechend gut bin, wenn ich das Talent dafür habe. Und es gibt auch zig andere Erklärungsansätze, auf die ich jetzt gar nicht genauer eingehen möchte. Aber eine Sache noch zum Abschluss, was ich sehr einleuchtend fand dabei. Da gab es einen Professor, der heißt Yannis Pitsiliadis, das ist auch ein Sportwissenschaftler. Der hat versucht, die Überlegenheit von schwarzen Sportlern nachzuweisen. Über 10 Jahre hat er das probiert, aber es ist ihm nicht gelungen, weil es eben so einfach nicht geht. Theoretisch du, Haluk, könntest einem kenianischen Läufer genetisch eher verwandt sein als der seinem eigenen Nachbarn. So groß ist dieses Feld in dieses Gebiet. Deswegen ist dieses Vorurteil, was es gibt, einfach nicht haltbar.
Das Interessante bei Rassismus ist ja auch, dass es keine einheitliche Definition gibt. Die Rassenlehre darin bestand, dass man gesagt hat, es gibt hier verschiedene Menschenrassen. Die Rasse generell hat man von Tieren übernommen. Die Rasse an sich von verschiedenen Menschen gibt es nicht. Und es hat dazu geführt, dass man biologische, kulturelle, genetische Formen von Ideen versucht hat herauszufiltern, die es so nicht gibt, und man sie einfach erfunden hat. Und die wurden jahrhundertelang einfach übernommen. Und das ist das größte Problem, womit wir eigentlich aufgewachsen sind. Dass man Dinge übernommen hat, ohne sie zu reflektieren oder zu hinterfragen.
Aber deswegen machen wir jetzt einen Podcast,
so sieht's
aus. Ja, der, denke ich, viele Leute zum Nachdenken bringen wird. Ja, Hallo. Das hoffe ich Und auch, ja. wir kommen jetzt mal so ein bisschen in die Arbeit gegen Rassismus.
Ja.
Der Sport hat ja auch eine ganz tolle integrative Wirkung zum Beispiel. Ja, ich nehme es jetzt mal für mich als Sportlehrer, wenn neue Schüler dazukommen, die kein Deutsch sprechen, dann ist es für die manchmal schwierig, so Bezug zur Gruppe zu finden, weil sie sich einfach nicht verständigen können. Wenn es dann aber in die Sporthalle geht und wir spielen was, egal was es ist, fällt es unglaublich leicht, zusammenzuarbeiten, zu harmonieren. Da spielt Sprache auch überhaupt gar keine Rolle. Und hallo, da würde mich auch mal interessieren, wie hat dir denn der Sport beim Thema Rassismus geholfen?
Also im Sport, besonders im Basketball, habe ich Rassismus so nicht erlebt. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. So wie wir es auch betrieben haben im Leistungssport, da stand der Wettkampf immer im Vordergrund. Du hast versucht, individuell dich zu steigern und dich zu verbessern, um dem Team helfen zu können. Ja, und da stand Fairness immer im Vordergrund. Ja, und auch die Verbesserung der eigenen Fähigkeiten, da waren andere Merkmale überhaupt nicht relevant. Letzten Endes ging es dann immer darum, gemeinsam erfolgreich zu sein und Siege einzufahren als Team. Das war das Wichtigste. Und deswegen denke ich, genauso wahrscheinlich wie du und viele andere auch, dass Sport hier eine unglaubliche Komponente hat, um gegen Rassismus vorgehen zu können.
Ich habe, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, einige Basketballer befragt, ob sie jemals Erfahrungen gemacht haben im Sport mit Rassismus. Und das Schöne hier beim Bezug auf den Sport war, dass sie gesagt haben, nein, beim Basketball noch nie. Das Traurige daran war, als alle geantwortet haben, im Alltag allerdings
schon.
Deswegen würde ich auch ganz gerne nochmal ein Meinungsbild von Jeremy Ingram hier mit dazu nehmen, der in den USA vor allem Erfahrungen mit Rassismus gemacht hat, aber hier auch sehr die positive Wirkung des Sports und auch des Basketballs beschreibt.
In the States, I've dealt with plenty of racist incidents, too many to name. One incident being, I'm driving, I get pulled over by the police. Apparently, they say they pull me over because there's a car that looks exactly like mine. So they pull me over really just to search my car for drugs, I guess because I'm black. I got drugs in my car. But when you pull me over and you realize that I'm not the guy you're looking for, or why still search my car? That's what they call in America driving while black. You pull me over because I'm black, but that happens all the time. These police find ways around this, which is very sickening, which is one of the main reasons I actually wanted to leave America, because I hate that, man. We deal with that all the time, and I was tired of it. So even now, I don't really want to go back to America because of things like this. Germany, I really never really dealt with any racist things besides some Germans just look at you like you don't belong in their country. I don't think that's a black thing, though. I just think that's a you're not German, so maybe you should go back to America thing. But I'm also in the basketball world, man. So Germans, I get a lot of love from the Germans, man, from the Europeans, period. They appreciate my level of skills and basketball and stuff like that. So, I mean, I love Germans, man. I love being in Europe, man. It's nice. I appreciate everything.
Jetzt wollen wir ein bisschen auf deine Arbeit in der Schule eingehen. Du bist ja für viele deiner Schüler ein absolutes Vorbild. Warum ist das so wichtig?
Es ist deswegen so wichtig, weil wir in unseren Klassenzimmern so eine Vielfalt und eine Diversität an Kindern und Jugendlichen haben. Deswegen ist es eigentlich auch nur konsequent zu sagen, dass auch hinter dem Lehrerinnenpult Menschen stehen, die diese Vielfalt und Diversität auch widerspiegeln. In der Politik sieht man das mittlerweile, dass wir diese Vielfalt und Diversität, die in der Gesellschaft herrscht, auch wiedergeben können. Hinter dem Lehrerpult fehlt es noch. Ich habe es vorhin erwähnt, ich bin momentan der einzige POC von knapp 100 Lehrkräften. Das ist zu wenig. An den Grundschulen sind es mittlerweile mehr Lehrkräfte mit einer Migrationsgeschichte. Es ist aber dennoch nicht ausreichend. Und für viele Kinder und Jugendliche, vor allem auch bei uns an der Schule, bin ich einfach Ansprechpartner. Wie du gesagt hast, eventuell auch Vorbild. Sie kommen zu mir, wenn sie Probleme haben, auch die Eltern kommen zu mir, aber auch Lehrkräfte kommen zu mir, wenn sie Fragen haben, wenn sie sich anvertrauen möchten. Und deswegen denke ich, brauchen wir diese Vielfalt auch. Ich denke, so kann ich irgendwie meinen SchülerInnen helfen.
Wie arbeitest du konkret an deiner Schule gegen Rassismus?
Ich schaue, dass ich regelmäßig Projekte mache und dass wir auch auf Workshops hinfahren, die jetzt nicht direkt bei uns in der Schule stattfinden, sondern Ausflüge planen, dass wir aber auch in der Schule da konkret Sachen behandeln und thematisieren, auch aktuelle Themen wie Hanau oder wie Halle, dass wir das dann nochmal thematisch darauf eingehen, warum das so problematisch ist. Ich schaue, dass ich insbesondere in meinen Unterrichtsmaterialien keinen Rassismus reproduziere. Das ist unglaublich wichtig, weil in den Lehrbüchern, in den Lehrwerken und auch den Lehrplänen findest du zum Kolonialismus und zum Rassismus fast gar nichts. Du kannst es einbauen, eventuell, aber explizit werden diese Themen nicht angesprochen. Und leider reproduzieren unsere Bücher und auch unsere Lehrwerke unglaublich viel an Rassismus. Und das ist problematisch. Deswegen erstelle ich viele meiner Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterialien selbst, um halt auch hier dagegen vorzugehen.
Ich habe im Intro schon deinen Instagram-Lehrer-Account Wallerbestelehrer angesprochen. Wie kam es dazu und was machst du da ganz genau?
Ich habe lange überlegt, ob ich so etwas machen soll, einen öffentlichen Lehrer-Account, weil ich dieses Bedürfnis hatte, mich äußern zu wollen, bestimmte Themen ansprechen zu müssen. Ich habe lange überlegt, ich habe nach einem Konzept gesucht und habe mir andere Accounts lange angeschaut, auch viele Accounts, die Unterrichtsmaterialien, Methoden, den Lehrerinnenalltag vorstellen, auch den Lifestyle einer Lehrkraft und dachte, okay, das kann ich zwar auch, aber eine bestimmte Thematik fehlt mir. Und dann habe ich gesehen, zu Antirassismus und gegen Mobbing findest du fast nichts oder auch zu den Diskriminierungsformen. Da gab es eine ganz, ganz kleine Bubble. Und dann dachte ich mir, wie machst du das und was machst du? Und dann habe ich gefunden, okay, ich habe ein Konzept, so will ich das konsequent durchziehen und es läuft. Und jetzt habe ich diesen Account seit knapp über einem Jahr. Ich habe auch natürlich nach einem Namen überlegt und gesucht und ja, es ist mir einfach so eingefallen, weil die Schüler und Schülerinnen immer zu mir kamen und sagten, Junge Deutsche, voilà, beste Lehrer. Da dachte ich, okay, das ist, den Namen muss ich einfach übernehmen. Habe auch viel lustiges Feedback erhalten, ne, dass sie den Namen so lustig und auch so gut finden. Ne. Also ich gehe halt auf kritische und sensible Themen ein in diesem Account und ich denke, dass ich dadurch auch viele Lehrkräfte aufkläre, sensibilisiere und auch, dass sie Thematik einfach nicht irgendwo in der Ecke versteckt bleibt, sondern wirklich präsent wird.
Bei mir hat es ja schon mal geklappt, Haluk. Das war ja auch einer der Hauptgründe, warum wir gesagt haben, wir wollen so einen Podcast zusammen aufnehmen zu dem Thema. Ja, dass ich bei vielen Themen, die du in tollen Texten übrigens umgesetzt hast, auch drüber nachgedacht habe, auch mich hinterfragt habe.
Das Ding ist ja, Andi, wir kennen uns schon seit über 25 Jahren. Du bist nicht auf mich zugekommen und hast gesagt, okay, Haluk, wie sieht's aus? Hast du Rassismus erlebt? Wenn man nicht weiß, was Rassismus ist im Alltag oder strukturell, wie das vonstatten geht, dann ist es schwierig, dein Einblick dafür zu bekommen. Ich finde es cool, dass du von alleine auf mich zugekommen bist und gesagt hast, hey, hallo, ich habe vieles so nicht gesehen.
Ich selbst habe das nie erlebt, aber ich muss trotzdem soweit sein, zu verstehen, dass es anderen Menschen widerfährt, tagtäglich zum Teil, und muss das auch in meine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einfließen lassen.
Auf jeden Fall.
Wie gehst du denn ganz konkret damit um, wenn es zu rassistischen Beleidigungen kommt? Ich meine, das kann ja auf dem Schulhof genauso passieren, wie das in einem Basketballtraining oder bei einem Basketballspiel passieren kann. Wie würdest du jetzt mit zwei Kindern umgehen, die sich vielleicht gegenseitig rassistisch beleidigt haben?
Ich habe die Ausbildung zum Mediator noch gemacht, also sprich zur Streitschlichtung. Und da fehlt zwar diese Kompetenz oder diese Fähigkeit, antirassistisch denken und handeln zu können. Allerdings kann man das ganz gut einbauen. Da gibt es auch verschiedene Methoden noch, auch wie das No-Blame-Approach, wo du die beteiligten Personen herausnimmst und mit denen sprichst. Wichtig bei der Mediation ist es auch zu sagen, okay, was wurde gesagt, warum wurde es gesagt, die Gefühle sollen von der jeweiligen Person geäußert werden. Dann findet ein Spiegel statt, dass die Person nochmal das wieder geben, was die andere Person gesagt und gefühlt hat. Und du als Mediator machst eigentlich in der Zeit gar nichts. Die Beteiligten sprechen Dinge aus und finden dann auch gemeinsam zu einer Lösung. Was du als Mediator machen kannst oder auch als Streitschlichter, dass du dann dafür sorgst, dass es zu einem Vertrag kommen kann, dass sie eine Lösung finden. Wichtig ist auch, diesen Streit zu schlichten, dass sie zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Man kann dann sagen, okay, wir sprechen dann auch intensiv nochmal in der Gruppe anschließend über Rassismus. Und mit Kindern und Jugendlichen über Rassismus zu sprechen, sollte man auf jeden Fall tun. Dazu gibt es auch mittlerweile hervorragende Bücher, die das thematisieren. Und man sollte nicht glauben, dass Kinder oder Jugendliche dazu nicht in der Lage sind, zu reflektieren, egal wo, im Sport oder in der Schule. Dinge müssen angesprochen werden. Am besten nicht vorurteilbehaftet oder emotional beladen, sondern herausnehmen und zu sagen, okay, wir reden, wir diskutieren, wo ist das Problem, woran liegt es, das und das ist vorgefallen, das und das ist aber eventuell nicht gut. Und dann finden die Beteiligten eine gemeinsame Lösung und das ist wichtig.
Um auf das Thema Rassismus aufmerksam zu machen, kann man natürlich nicht nur wie wir beide einen Podcast aufnehmen. Es gibt auch wirklich gute Dokumentationen, die helfen können, Vorurteile zu beseitigen. auch für den Sportbereich. Ich wollte unbedingt mit jemandem sprechen, der solch eine Dokumentation erstellt hat. Deswegen habe ich den Journalisten Daniel George um ein Interview gebeten. Er arbeitet hauptsächlich für den MDR, unter anderem auch im Sportbereich und ist dort zusätzlich Reporter und Social Media Redakteur. Also das heißt, er kommentiert und moderiert Kommentarspalten und nebenbei schreibt er auch noch für die Basketballzeitschrift Big und für die Mitteldeutsche Zeitung. Daniel hat für den MDR bereits mehrere Dokumentationen produziert. Die bekannteste ist hierbei Built to Win. Und zwar ist es ein Mehrteiler, der über den Aufstieg der SBB Baskets Wolmirstedt aus der Regionalliga in die Pro B Nord berichtet. Er hat das Team dabei durch die Corona-Pandemie begleitet, welche Schwierigkeiten da entstanden sind und welche Probleme es gab. Und die ist wirklich sehr gelungen und kann übrigens immer noch über den YouTube-Kanal der Sportschau angesehen werden. Für das MDR-Format Sport im Osten hat Daniel auch eine Doku zum Thema Rassismus produziert, die den Titel trägt Rassismus, Sexismus, Homophobie. Warum schweigen Profisportler? Dieser Frage geht er innerhalb der Doku in verschiedenen Etappen nach und spricht dabei mit Managern, Vorständen, Beratern, Trainern und Profis aus dem MDR-Sendegebiet. Für uns Basketballer ist diese Doku doppelt interessant, denn unter anderem geht es um einen rassistischen Vorfall, der sich 2019 in der Basketball-Bundesliga beim MBC zugetragen hat. Hierbei wurde der damalige Ludwigsburger Spieler Konstantin Konga von Fans des Mitteldeutschen Basketballclubs mit Affenlauten bedacht. Konstantin Konga hieß bis kurz vor diesem Vorfall noch Konstantin Klein. Er hat den afrikanischen Nachnamen seiner Frau angenommen und ist weiß. Nachdem er den Vorfall auf Social Media bekannt gemacht hat, bekam er eine Menge Unterstützung und Zuspruch aus der deutschen Sportcommunity. Daniel George hat in seiner Doku beide Seiten zu Wort kommen lassen und neben Verantwortlichen des MBC auch mit Konstantin Konga selbst gesprochen. Ich durfte Daniel vor kurzem interviewen und habe ihn natürlich einiges zu seiner Doku gefragt und auch, wie er mit dem Thema Rassismus umgeht. Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Dokumentation zu produzieren?
Es war tatsächlich so ein langer Findungsprozess, sage ich mal, beziehungsweise das Thema, das schon lange irgendwie in mir gearbeitet hat. Es ist ja immer so latent ein Thema, wenn es einen Vorfall gibt, aber zwischendurch wird selten über solche Themen wie Rassismus, Sexismus, Homophobie, das war ja damals auch der Titel der Doku, gesprochen. Also immer erst dann, wenn was passiert, so kann man es vielleicht formulieren. Und zwischendrin gibt es halt so, naja, ich möchte mal sagen, gut gemeinte Aktionen von den Verbänden wie FIFA oder DFB, DFL oder auch anderen Verbänden. Das sind dann meistens aus meiner Sicht, so habe ich es zumindest wahrgenommen, und das war auch Anlass, die Doku zu machen, so Symbolaktionen, wo man dann sagt, okay, wir halten jetzt hier mal übertrieben gesagt ein Schild hoch, say no to racism, und damit ist das Ganze dann erledigt. Da sind wir uns aber alle einig, das ist klar, das kann es nicht sein, das sind schöne Aktionen, das deutlich zu machen, aber eigentlich sollte das auch grundgesellschaftlicher Konsens sein, dass man Rassismus in jeglicher Form ablehnt. Von daher sind das immer so Aktionen, wo ich mich gefragt habe, was hat das für einen Wert? Und vor allen Dingen war ein Anlass noch, dass ich einfach in meiner Arbeit als Sportjournalist gemerkt habe, es gibt ziemlich wenige Profifußballer, Profibasketballer, Profileichtathleten etc., die sich zu solchen Themen äußern. Und die Frage war einfach, warum? Also es gibt natürlich Erklärungen, die auf der Hand liegen, zu sagen, okay, vielleicht kennen sie sich tatsächlich einfach nicht aus in gewissen Bereichen. Da kann man dann aber entgegnen, es gibt einfach gewisse, ja, Normen und Werte, auf die wir uns als Gesellschaft geeinigt haben, wo man sich nicht großartig auskennen braucht, um dazu zu stehen. Also warum äußern sich wenige Sportler? Und der Frage, der wollten wir einfach mal auf den Grund gehen. Und Anlass war auch, dass es beim HFC, beim Halleschen FC, Fußball-Drittligist, bei uns aus dem MDR-Sendegebiet halt auch jemanden gab mit Terence Boyd. Der spielt jetzt mittlerweile in Kaiserslautern.
Ja, bei uns in der Gegend, richtig?
Genau, also ist in eure Gegend gezogen. Ist auch ein spannender Gesprächspartner, was das Thema angeht. Hat man auch bei uns in der Doku gesehen. Da konnten wir leider nur per Zoom mit ihm sprechen, weil das damals so die Anfangs-Corona-Zeit war und wir eigentlich gerne mit ihm persönlich gesprochen hatten. Aber da hat sich dann gerade alles ins Digitale verlagert. Aber auch digital war das ein super Gespräch. Und das war halt auch so ein bisschen der Anlass zu sagen, okay, da ist jemand, der macht wirklich mal den Mund auf, wie man es immer so schön sagt, und traut sich auch mal unkonventionelle Dinge zu sagen, auch zu Themen, die ihn eigentlich nicht direkt tangieren. Aber das war der Anlass zu sagen, warum ist er anscheinend einer der Einzigen, der das macht, und warum gibt es da nicht mehr Menschen im Profisport?
Und was waren genau deine Erkenntnisse, die du jetzt aus der Dokumentation und auch aus der Recherche gezogen hast?
Ich glaube, wer die Doku sich nochmal anschaut, der muss sich auf jeden Fall den Teil mit Rico Freimuth, mittlerweile ehemaliger Leichtathlet, Zehnkämpfer, nochmal angucken. Der bringt das ganz gut auf den Punkt. Der hat nämlich knallhart gesagt, okay, gerne würden mehr Sportler was dazu sagen, aber sie werden gestoppt, ja. Sie werden gestoppt von Verbänden, von Vereinen. Das kommt natürlich immer jeweils auf die Struktur drauf an. Und da geht es ganz oft einfach, das ist auch kein Geheimnis, aber das nochmal so zu hören, war dann doch schon irgendwie krass, muss ich sagen. Da geht es halt auch einfach um Geld, ja. Da geht es um Sponsoren, die sich nicht auf den Stips getreten fühlen wollen, die lieber mal Sportler haben und auch Werbefiguren, die glatt gebügelt sind, die nicht anecken, die einer möglichst breiten Masse gefallen. Und es ist nun mal so, wenn man sich auch selbst gegen Rassismus positioniert, dann gibt es in jedem Fußballstadion, das behaupte ich jetzt einfach mal so, einen gewissen Prozentteil, der dich dann nicht mehr so cool findet und der dann vielleicht dein Trikot nicht mehr kauft. Oder wenn du Werbung für, ich spinne rum, eine Fastfood-Kette machst, der dann vielleicht auf jeden Fall nicht so das Ganze cool findet und jetzt nicht sagt, okay, weil der da Werbung macht, da gehe ich da jetzt vielleicht einmal mehr hin. Lange Rede, kurzer Sinn, es würden gerne mehr Sportler, glaube ich, dazu auch Stellung beziehen. Sie machen es aber einfach nicht, weil sie auch Angst haben vor den Konsequenzen. Und das ist eigentlich, was auch so die, naja, das Fazit war, dass es eigentlich schade ist und dass eigentlich alle Akteure, und das schließe ich jetzt auch mal mich selbst und in dem Fall auch die Medien mit ein, irgendwie Rahmenbedingungen schaffen müssen, dass sich Sportler und Sportlerinnen auch zu anderen Themen außerhalb des Sports äußern können, weil sie einfach eine unfassbare Reichweite haben, auch auf Social Media, und da irgendwie eine Vorbildfunktion einnehmen können. Und alle Akteure da irgendwie gefordert sind, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie das auch können, ohne Angst haben zu müssen. Weil das ist ja eigentlich, das war auch wirklich so ein Erkenntnisgewinn, den ich hatte. Es ist ja eigentlich absurd, dass da ein Profisportler sitzt, der schon bei Weltmeisterschaften teilgenommen hat, der viel gewonnen hat international, Rico Freimuth in dem Sinne, und der halt sagt, okay, ich weiß und würde auch selber gerne viel mehr sagen, aber es ist halt der bequemere Weg, meinen Sport zu machen, nach dem Spiel diese typischen Interviews, wir kennen sie alle, zu geben, nach Hause zu gehen und meine Ruhe zu haben und nicht noch 10 Anrufe von Management, von Sponsoren zu haben. Was hast du denn da wieder gesagt? Musste das denn sein? Also da sind wir irgendwie alle gefordert, die mit Profisport zu tun haben.
Du hast ja mehrere Dokumentationen bereits produziert. Hast du dich hier irgendwie anders vorbereitet auf das Thema? Wie hast du da konkret recherchiert? Nimm uns mal mit auf deinen Arbeitsablauf.
Naja, ich muss zum einen natürlich sagen, dass die Idee der Doku auch so ein bisschen schon aus der vorherigen Arbeit entstanden ist, was ich gerade auch schon geschildert habe, dass man halt immer sieht, okay, man berichtet, auch ich öfter mal, wenn irgendwas passiert, wenn es irgendwelche rassistischen Rufe bei einem Fußballspiel gibt zum Beispiel oder wenn auch auf dem Platz oder auf dem Parkett was passiert, dann berichtet man, aber zwischendurch ist es immer kein Thema, außer es gibt halt mal so Menschen wie Terence Boyd, der auch mal bei uns im MDR-Podcast zu Gast war und da auch einen super Auftritt hingelegt hat, die das eben sagen. Also ist die Idee und auch so die Vorrecherche quasi aus der alltäglichen Arbeit entstanden. Und dann führt man natürlich noch Hintergrundgespräche auch mit den Protagonisten, die jetzt auch in der Doku zu sehen sind. Das war tatsächlich auch nicht so einfach, die Leute zu überzeugen, überhaupt in die Doku zu kommen und über dieses Thema zu sprechen, weil es gibt natürlich gerade auch so Vereine, die sagen, okay, wir wollen uns da jetzt eigentlich nicht zu äußern. Wir haben da zum Glück aber auch aufgrund der Vorgespräche viele Gesprächspartner gefunden. Von daher, ja, war das so der Großteil der Vorarbeit und dann ging es eigentlich auch relativ schnell an die Drehs. Das war ja dann auch eine gewisse Zeitspanne, die wir überhaupt gedreht haben, mit dem Ziel dann eben Terence Boyd vor die Kamera zu kriegen. Das haben wir dann am Ende geschafft und es war auf jeden Fall eine sehr spannende Reise.
Wie waren konkret die Reaktionen, die du bekommen hast bei Social Media und auch bei YouTube direkt? Kannst du das mal kurz beschreiben?
Ja, das war sehr, sehr spannend, muss ich sagen, weil auf der einen Seite gab es sehr viel direkten, positiven Zuspruch von diversen Menschen, Journalisten, auch Sportlern, die privat mir geschrieben haben und gesagt haben, ey, cool, dass er das Thema aufgreift, die es auch geteilt haben, oder auch auf Twitter gab es relativ viele Leute, die gesagt haben, cooles Thema, gut, dass es aufgegriffen wird. Bei YouTube direkt lief es die ersten Tage auch sehr gut. Und dann ist was passiert, was ich wirklich sehr krass fand. Das sind alles nur Vermutungen, aber innerhalb von ganz, ganz wenigen Stunden hatte das Video auf einmal sehr, sehr viele. Ich habe jetzt verpasst, nochmal nachzuschauen, wie viele Daumen nach unten es gibt und wie viele negative Kommentare auch. Also es ist unfassbar schnell nach unten gegangen mit dem Rating. Also damals gab es noch die Daumen nach unten. Ich glaube, die gibt es ja mittlerweile bei YouTube gar nicht mehr. Zumindest sieht man die Anzahl nicht mehr. Und da lag auf jeden Fall der Verdacht nahe, weil das auch mit den Aufrufzahlen gar nicht übereingestimmt hat, also weil das quasi nicht parallel gelaufen ist, dass das irgendeine Bot-Geschichte war. Also dass irgendjemand gesagt hat, guck mal hier, das Thema, das passt uns nicht ganz so gut. Man kann da nur mutmaßen, aus welcher Ecke das kommt, aber natürlich liegt irgendwo auf der Hand, welcher Gesinnung es vielleicht nicht so gut gefällt, dass so ein Thema aufgegriffen wird. Also das war wirklich sehr spannend zu sehen, dass da irgendwie das Internet dann auch mal so funktioniert und dass da offensichtlich, das ist eine Mutmaßung, aber ich bin mir relativ sicher, da irgendwie Bots eingekauft wurden, um das so ein bisschen niederzumachen auch. Aber das war eine sehr spannende Erfahrung, wo man natürlich auch, bin ich ganz ehrlich, auch erstmal ein bisschen wütend ist, beziehungsweise sich natürlich hinterfragt und erstmal denkt, mein Gott, woran liegt denn das jetzt hier? Aber als wir das dann nachverfolgt haben, war das relativ klar, dass das eben so gelaufen ist, wie ich es beschrieben habe. Und dann war es interessant mal zu sehen, wie sowas funktioniert, ja.
Und wie waren die Reaktionen in deinem privaten Umfeld, was jetzt außerhalb von Social Media abgelaufen ist? Gab es da konkrete Reaktionen?
Ja, also durchweg positiv haben die Leute gesagt, schön, dass so ein Thema aufgegriffen wird. Man muss aber auch sagen, es gab auch Reaktionen, jetzt nicht aus meinem engsten privaten Umfeld, aber so Bekannte, auch vielleicht so aus dem Fußballkreis hier auch in Magdeburg oder auch in Halle, die gesagt haben, Mensch, okay, tatsächlich willig, dass Fußballer nur über Fußball sprechen und sonst salopp gesagt die Klappe halten und zu anderen Themen sollen sie schweigen. Also da gab es tatsächlich auch und gibt es auch viele Fans, die sagen, okay, ich möchte jetzt hier abschalten beim Fußball oder beim Basketball oder Handball. Das war auch eine spannende Erkenntnis, dass es auch viele Fans gibt, die, glaube ich, damit zufrieden sind, dass die Sportler und Sportlerinnen das so machen, wie sie es halt machen und sich auf den Sport konzentrieren.
Bei deiner Arbeit als Sportjournalist bist du ja sowohl beim Basketball häufig vertreten als auch beim Fußball. Wo fällt dir bei deiner Arbeit konkret Rassismus auf?
Das ist tatsächlich ganz, ganz schwierig zu sagen. Also ich glaube, das sind immer, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, so einzelne Vorfälle, wo man sagt, da passiert auf dem Feld oder passiert auf den Rängen was. Aber grundsätzlich kann ich jetzt nicht sagen, dass mir in meiner täglichen Arbeit Rassismus begegnet bzw. auffällt. Wenn ich da lange drüber nachdenke, glaube ich, vielleicht gibt es einige Szenen, wo man sagt, okay, da wurde mal von den Zuschauerrängen irgendwas reingerufen, wo ich aber auch sagen muss, das liegt vielleicht auch daran, dass ich aus dem Basketball komme und da irgendwie auch in dem Umfeld sozialisiert bin, dass es gefühlt, das ist jetzt ein Gefühl, im Basketball nicht so ein Thema ist wie im Fußball, wo es, glaube ich, auf den Amateursportplätzen, wenn wir jetzt mal weg vom Profifußball gehen, noch härter zugeht. Und da hört man schon auch öfter, das habe ich von Freunden, von Bekannten, bekommt man das öfter mal geschildert und wir haben da auch schon ab und an mal Recherchen gestartet in die Richtung und Geschichten veröffentlicht beim MDR, dass man öfter mal irgendwie Schilderungen bekommt, okay, da habe ich das und das gehört, da ist das und das passiert. Also da gibt es öfter mal Schilderungen, das ist, glaube ich, schon eher ein Fußballproblem, was natürlich aber auch dadurch bedingt ist, dass der Fußball viel größer ist, eine viel größere Gesellschaftsschicht bzw. Schichten anspricht, viel größere Masse hat und du dann natürlich auch eher solche Probleme hast. Im Basketball ist es mir persönlich und auch in meiner Arbeit, abgesehen von diesem Vorfall damals in Weißenfels, noch nie begegnet. Das kann ich so sagen.
Du betreust ja bei deiner Arbeit für den MDR auch die Social-Media-Accounts zum Teil und musst dann auch unter anderem Beiträge moderieren. Was für Erfahrungen machst du da?
Können wir eigentlich nochmal einen extra Podcast zu aufnehmen, Andreas, glaube ich? Da kann ich jetzt sagen, da erlebt man in jedem Social-Media-Dienst rassistische Kommentare. Das kann ich ganz klar so sagen. Also, weil du immer irgendein Thema hast, was polarisiert. Und du hast immer Themen, wo du sagst, okay, hier läuft jetzt irgendwas, irgendeine Diskussion aus dem Ruder. Erschreckst du dich, glaube ich, wenn man mal so einen Dienst machen würde oder Kommentare lesen würde. Ich glaube, das kennen auch fast alle Social Media Manager und Managerinnen des Landes. Jetzt gerade während der Corona-Pandemie auch, gerade auch während des Krieges in der Ukraine, aber auch vorher schon immer wieder. Und Rassismus ist natürlich weit gefächert, ne? Also wo fängt es an, wo hört das auf? Auch darüber wird trefflich gestritten in den Kommentarspalten, aber du hast immer Äußerungen, die zumindest grenzwertig sind oder wo du auch sagst, okay, das ist eine krasse Unterstellung einer bestimmten Bevölkerungsschicht und bestimmten Hautfarben gegenüber. Immer wieder auch Unterstellungen und immer wieder auch so versteckten Rassismus, wo man denkt, boah, das kannst du doch jetzt eigentlich nicht ernst meinen. Das kannst du doch jetzt eigentlich auch vor allen Dingen öffentlich nicht schreiben, auch mit Klarnamen. Es ist auch erschreckend teilweise, ja, wie wenig die Leute darüber nachdenken, was da so von ihnen im Netz dann zu lesen ist und auch eigentlich nicht mehr verschwindet. Es sei denn, wir versuchen natürlich, solche Sachen werden natürlich gelöscht, rassistische Kommentare und dergleichen Unterstellungen. Also das ist wirklich erschreckend, was da so teilweise abgeht. Ich kann mich da auch noch an eine Aktion erinnern, bei uns auch im Sendegebiet, ich weiß gar nicht mehr, wo es genau war, aber da ging es um eine Hilfsaktion für Kinder in Rumänien, dass da Hilfsgüter gesammelt und verschickt worden und die Kommentarspalten, Andreas, die, also möchtest du dir wirklich nicht durchlesen. Das ist eigentlich eine wirklich schöne Aktion, ja, wo man sagt, okay, Mensch, das ist wirklich was Gutes, da haben sich Leute Gedanken gemacht und versuchen die Welt irgendwie ein bisschen besser zu machen. Und dass das jetzt nicht in Deutschland ist, das war so ein Kritikpunkt, der immer wieder kam, hier gibt es ja genug Leid. Also nach so einem Dienst, da musst du da wirklich auch mal gründlich duschen, um dir das irgendwie von der Seele zu schrubben. Also das ist wirklich teilweise ist erschreckend. Natürlich hört sich das jetzt vielleicht auch ein bisschen dramatisch an. Es ist natürlich themabhängig. Es gibt auch Tage, wo du sowas relativ selten hast, aber es gibt auch gewisse Themen, wo du dann einfach danach auch selber fertig bist, weil es sich ja auch belastet, wenn du sowas liest und dann immer wieder irgendwie wirklich auch den Glauben an die Menschheit verlierst. Wobei das ja auch nur ein Ausschnitt, also von ganz wenigen Menschen ist, die da kommentieren. Die meisten kommentieren ja tatsächlich nicht, sondern lesen still mit und sind nicht in den Kommentarspalten zu finden. Aber es ist teilweise, um das jetzt mal zusammenzufassen, wirklich erschreckend.
Wenn dir bei einem Kollegen struktureller Rassismus in Form von bestimmten Äußerungen auffallen würde, würdest du das dann deutlich machen und ihn darauf aufmerksam machen?
Ja, also definitiv, wenn einem sowas auffällt, glaube ich, dann ist es auch irgendwie die Pflicht. Das war auch das, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass wir da alle in der Pflicht sind und dann nehme ich die Medienschaffenden auch nicht aus, irgendwie auch ein bisschen mehr darauf zu achten und vielleicht auch Kollegen und Kolleginnen, die schon länger dabei sind, vielleicht auch. Und selbst wenn ich an meiner Ausbildung, ich bin jetzt noch nicht so alt, ich werde dieses Jahr 30 im Sommer, aber wenn ich an meine Ausbildung, an mein Studium zurückdenke, das war vor 9 Jahren, habe ich den Abschluss gemacht, da war das auf jeden Fall noch nicht Thema. Also da war es jetzt nicht so, dass es extra Kurse dafür gab oder dass man nochmal sensibilisiert wurde. Ich glaube, mittlerweile ist das auch anders, aber natürlich muss man da, glaube ich, gerade auch als jüngerer Kollege, auch Kollegen, es kann natürlich auch jüngeren Kollegen passieren, ich will mich da auch nicht ausnehmen, für sensibilisieren und sich selber auch für sensibilisieren und sagen, okay, da muss man tatsächlich dann auch aufpassen und nicht irgendwelche Stereotype bedienen. Weil wie du schon sagst, es ist ja meist tatsächlich nicht so Rassismus mit der Keule, sondern so struktureller Rassismus. Deswegen ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass es da auch eine Veränderung gibt und ein größeres Bewusstsein.
Wirklich schlimmen und direkten Rassismus sieht man ja auch in der Doku vom MDR They Call Us Ausländer-Team. Wie kam es dazu und erzähl uns mal ein bisschen was über diese tolle Doku, die ich mir auch angeschaut habe, die aber leider auch beängstigende Zustände teilweise schildert und zeigt.
Ich war an der Doku in dem Sinne nicht beteiligt, aber die Geschichte ist mir bekannt, weil wir damals, beziehungsweise ich damals, ich glaube der Erste, auf jeden Fall einer der Ersten waren, die darüber berichtet haben. Wir haben das damals auf Twitter gesehen, ein Thread über diese ganze Geschichte, was da bei Blau-Weiß-Grana abgegangen ist. Und ich bin einfach, das weiß ich noch ziemlich genau, am selben Tag hingefahren, weil ich gesagt habe, das ist eine krasse Geschichte. Und das hat er dann auch Fahrt aufgenommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer alles berichtet hat, aber es war, glaube ich, dann deutschlandweit Thema bei verschiedenen Zeitungen, Online-Portalen, Medien mit dem Finale, will ich es mal nennen, oder Höhepunkt dieser Doku, die wirklich sehr emotional auch ist und sehr, sehr einfühlend auch, was das Team und die Protagonisten angeht. Und das war damals schon eine sehr komplexe Geschichte, wo man auch ganz gut gesehen hat, was es auch im Amateursport für Probleme bei dem Thema gibt. Weil es gab die eine Seite, die Spieler von Blau-Weiß-Grana, die natürlich ihren Gegnern Rassismus vorgeworfen haben, was mit Sicherheit auch gestimmt hat an einigen Stellen. Das kann man, glaube ich, bei den Schilderungen gar nicht verhehlen. Und wer auch mal da bei dem Spiel war, der kommt nicht drum herum zu sagen, okay, das sind teilweise wirklich auch, wie du schon gesagt hast, ganz, ganz beängstigende Zustände. Aber in dem konkreten Fall ging es ja auch um ein Foul und da auch wieder Stichwort Empathie. Und das musste man so ein bisschen losgelöst sehen von der großen ganzen Geschichte. Da ging es um einen jungen Spieler, der da echt schwer verletzt wurde und auch ins Krankenhaus musste und dann noch, ich weiß nicht, wie es ihm mittlerweile geht, ich hoffe wieder gut, aber wirklich schwer geschädigt war für eine gewisse Zeit. Und da waren auch viele Emotionen bei der Gegenseite dabei und die haben halt gesagt, okay, das war einfach nur ein Foul und das geht so nicht, weil er ihn verletzen wollte. Es war niemand dabei, ich war nicht dabei, du warst nicht dabei. Also von daher war es schwierig, das zu bewerten. Deswegen war es auch da so, dass ich versucht habe, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen, was diesen Einzelfall angeht, ohne diesen Einzelfall zu werten, weil es im Grunde nicht ging, auch wenn das in der heutigen Zeit auch schnell gemacht wird. Und dann wurde da auch eine Erzählung der Story ganz schnell verbreitet über Twitter, über gewisse Influencer, sage ich mal. Ich glaube, Kevin Kühnert hat es dann schnell geteilt und dann gewinnt so eine Geschichte natürlich auch schnell eine gewisse Dynamik, die dann in eine Richtung geht. Und der Einzelfall wurde dann so ein bisschen vergessen, wo es eigentlich nur um dieses vermeintliche Foul ging. Aber auf der anderen Seite war es natürlich wichtig, das habe ich auch in meinem Text gemacht, auf das große Ganze hinzuweisen. Und das war eben dieses Rassismusproblem, das muss man ganz klar dazu sagen, dass es aber in der Region so ein Projekt wie Blau-Weiß-Grana gibt, was eigentlich super ist, dass die sagen, okay, wir geben hier Geflüchteten eine Chance und bieten ihnen hier irgendwie eine neue Familie. In Grana, in einer Region, wo es auch wirklich nicht so einfach ist. Ja, wo rechtsextreme Tendenzen auch wirklich vertreten sind und offensichtlich sind teilweise. Also von daher ist es eigentlich ein super Projekt und ich finde es auch super, dass das nochmal in der Doku jetzt nochmal so ausführlich dargestellt wurde, was sie da wirklich für gute Arbeit machen und mit was für Problemen die Jungs da auch wirklich zu kämpfen haben. An der ganzen Geschichte generell sieht man wirklich auch nochmal, was es für ein großes Problem im Amateursport ist und eigentlich geht es ja da los, aber da spannen wir auch wieder den Bogen zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Da wird sich dann eben auch an denen oben orientiert. Das heißt, wenn wir es jetzt mal auf Sachsen-Anhalt unterbrechen, wenn beim 1. FC Magdeburg im Stadion sowas gerufen werden kann oder rassistische Sachen gerufen werden können, ohne dass der Nebenmann sagt, ey, das geht ja mal gar nicht. Ja, dann sehen die Leute das halt und dann machen sie es auf dem Amateurplatz eventuell auch. Also um das mal ganz einfach runterzubrechen. Ne? Das ist das, was ich am Anfang meinte, eben diese Vorbildwirkung, dass es halt viel mehr Menschen geben sollte, auch im Stadion. Auch wenn du siehst, okay, der Nebenmann, sind wir beim Stichwort Zivilcourage, sagt irgendwas, vielleicht vor 30 Jahren salonfähig war, sage ich jetzt einfach mal im Stadion, aber was heutzutage einfach nicht mehr geht, dann sollte man da auch, meiner Meinung nach, kommt immer auf die Umstände an, aber auch was sagen. Da sind wir alle gefordert und da hat eben der Profisport, nicht nur Fußball, sondern generell Profisport einfach eine unfassbare Vorbildwirkung. Und das hat man auch bei den Beispielen Grana jetzt gesehen und der Mannschaft kann man nur alles Gute wünschen. Also jeder, der jetzt die Doku schon gesehen hat oder noch sieht, hat, glaube ich, Sympathien für die Protagonisten und für dieses Team.
Hallo, was muss sich in der Schule ändern, damit wir Rassismus noch mehr bekämpfen können?
Wichtig ist es, und das habe ich vorhin auch erwähnt, die Pluralität und Diversität, die wir im Klassenzimmer haben und auch in Gesellschaft haben, im Lehrerinnenzimmer auch zu verankern. Also dass es keine Ausnahme ist, dass da jemand mit einer Migrationsgeschichte als Lehrkraft steht, sondern dass es Normalität ist, was wirklich wichtig ist. Und dann geht es natürlich noch weiter. Ausbildungen, Workshops für bereits etablierte und ausgebildete Lehrkräfte, im Lehramtsstudium, besonders da Vorlesungen, Veranstaltungen zu Antirassismus zu besuchen und auch zu geben und nicht nur einfach zu sagen, es gibt eine Heterogenität im Klassenzimmer, sondern explizit Dinge zu benennen und auch zu sagen, wie man dagegen vorgehen kann. Diese Kernkompetenz fehlt allen Lehrkräften und die muss eigentlich für alle Lehrkräfte verbindlich sein.
Aber ich denke, wir müssen auch bei den Lehrplänen ansetzen, weil wenn man sich die Lehrpläne anschaut, Grundschule, weiterführende Schule in Rheinland-Pfalz, es ist nirgendwo fest verankert. Es kann im Zuge von bestimmten Themen behandelt werden, aber es ist nicht als festes Thema vorhanden und das muss eigentlich schon in der Grundschule stattfinden.
Wichtig auch, also wenn wir schon die Lehrpläne haben, dann müssen wir uns auch die kompletten Schulbücher anschauen und die Lehrwerke, weil die reproduzieren auch Rassismus. Und wenn ich das wiedergebe, was in den Büchern stehe und die nicht hinterfrage, dann habe ich genau das gemacht, was ich eigentlich nicht sollte. Wir haben einen langen Weg vor uns auf jeden Fall, aber er ist nicht unmachbar.
Abschließend noch zum Sport. Daniel George hat im Interview mit mir beschrieben, wir brauchen Vorbilder aus dem Sport, die sich zu wichtigen Themen wie zum Beispiel Rassismus äußern. Was kann aber noch getan werden, Haluk, um hier auch gegen Rassismus zu arbeiten?
Ähnlich wie in der Lehrerinnenausbildung, auch hier Workshops, Fortbildungen anzubieten, regelmäßig. Einfach dieses Say No to Racism reicht allein nicht aus, sondern du musst aktiv dagegen vorgehen können. Und das funktioniert nur präventiv, wenn du hier tatsächlich eine Ausbildung hast, Fortbildung besucht hast, Workshops besucht hast und auch tatsächlich Funktionsstellen mit BIPOC-Menschen zu besetzen. Dass hier eine gemeinsame Community entsteht. Und das ist wichtig.
Genau. Also auch hier muss es fest in der Trainerausbildung verankert werden.
Definitiv.
Als Themenschwerpunkt, weil auch das gibt es nicht. Von der D-Lizenz bis zur A-Lizenz ist das kein Thema, was da bewusst angeschnitten wird. Und nur zu sagen, im Basketball gibt es das nur sehr, sehr selten, reicht nicht aus. Haluk, ich bedanke mich, dass du mir bei diesem wirklich sehr sensiblen Thema zur Seite standest und mit mir ein sehr interessantes und, wie ich finde, tolles Gespräch geführt hast.
Ich fand es auch unglaublich wichtig und auf jeden Fall, es wird ein toller Podcast, Andi, und ich freue mich drauf.
Perfektes Ende. Vielen Dank, Haluk. Ich hoffe, euch hat gefallen, wie wir dieses sensible Thema aufbereitet haben. Es war uns wichtig, das auf jeden Fall in der Folge zu thematisieren. Ich hoffe, ihr seid auch in der 11. Folge, die im Mai erscheinen wird, dann wieder am Start und wünsche euch bis dahin alles Gute und bleibt gesund.